glaube auch nicht, dass einer, der nicht gebetet hat, sein letztes Wort Shahada sein
wird. Deswegen, das ist das Problem. Das heißt, wenn er ein lebendiges Herz hätte, hätte gebetet und hätte erkannt, dass das Verlassen der Gebete ein großes Problem für ihn ist. Es endet mit Kufr und mit Unglaube, und der Ungläubige wird ewig in Jahannam sein. Nas'alullah al-Afu al-Afiyah. Ich habe vier Sachen erwähnt, ganz schnell erwähne ich sie heute für die, die nicht da waren. Sagt, es gibt Menschen, sie wissen, dass es Pflicht ist, das Gebet Pflicht, aber sie verrichten es trotzdem nicht. Also es gibt Menschen erstmal, die das Gebet nicht als Pflicht sehen. Und sie glauben, sie sind erstmal Muslimin. Und wenn sie glauben, dass es keine Pflicht ist, also sie sind nicht gezwungen, es zu verrichten. Sie sehen es nicht als Pflicht, also ich brauche nicht zu beten, sagen die. Diese Menschen werden in Saqar sein. Und das haben wir gerade gesagt. Die andere Sorte von Menschen, es gibt Menschen, sie wissen, dass es Pflicht ist, aber sie verrichten es trotzdem nicht. Dessen Strafe wird Al-Ghay sein. Al-Ghay ist ein Fluss in Jahannam. Ein sehr tiefer Fluss in Jahannam aus Feuer. Und dieser Fluss, A'udhu Billah, sagt Prophet Muhammad sallam, ist sehr, sehr eklig. Schmeckt sehr eklig, A'udhu Billah. Sagt, dieser Fluss nennt man der Fluss der Verlust. Das heißt, die da drin sind, sind die Verlierer. Die, die nicht gebetet haben. Die wussten, das ist ein Gebet ist Pflicht. Die fünf Gebete sind Pflicht, aber sie haben es nicht getan. Ibn al-Qayyim sagt, rahimahullah, in kunta la tadri fa tilka musibatun. وَإِنْ كُنْتَ تَدْرِفَ الْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ. Sag, wenn du nichts weißt über den Islam, beispielsweise über Allah und Akhir und Jahannam, das ist eine Katastrophe schon. Denn die Unwissenheit ist eine Krankheit, sagt Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn du etwas nicht weißt, frag. Und die Medizin sagt für diese Krankheit, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ist das Fragen. Wenn du nicht weißt, frag, brauchst du es nicht zu schämen. Denn das ist ja auch immer kein Argument für dich, für Allah, dass du stirbst und du bist unwissend. Er sagt, aber wenn du weißt die Wahrheit, du kennst die Wahrheit und nicht praktizierst, das ist noch eine schlimmere Katastrophe. Denn du wirst mehr bestraft als der, der gar nicht weiß. Denn du weißt die Wahrheit, trotzdem hast du sie vernachlässigt. Das ist für die, die wissen, dass Gebet Pflicht ist, sie verrichten sie. Die andere Sache sind, es gibt Menschen, die achten nicht auf die Gebete. Was heißt das? Sie zögern sie immer aus. Sie verspäten das Gebet, sie beten außerhalb der Zeit. Sag nur wenigen, wegen deren diesseitigen Angelegenheiten oder wegen Fußball oder Fernsehgucken oder diese WM, die jetzt noch auf uns zukommt, A'udhu Billah und so weiter, wegen Klamotten, Anziehen, Schönheit. Sag, diese Menschen, A'udhu Billah, vernachlässigen deswegen das Gebet. Sie sind so beschäftigt, die merken es noch nicht mal, dass die Zeit vorbei ist. Allah spricht im Koran, wehe nur die Betenden, diejenigen, die auf ihre Gebete nicht achten. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ. Sa'ad ibn Abi Waqqas sagt, ich fragte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam nach diesem Vers. Er antwortete, das sind die, die das Gebet verspäten. Hinauszögern. Was heißt das? Ich bete Dhuhr in Zeit von Asr. Ich bete das Nachmittaggebet im späten Nachmittaggebetzeit. So macht man das immer ohne Grund. Er hat keinen Grund. Sogar Sheikh bin Baz, rahimahullah, er hat gesagt, dass die Arbeit, viele denken, Arbeit ist ein Argument, dass er das Gebet verspätet. Sheikh bin Baz, ist ein Fatwa von ihm, sagt, dass wegen, der das Gebet vernachlässigt, wegen Arbeit, dieses Argument wird Yawm al-Qiyamah nicht gelten bei Allah subhanahu wa ta'ala. Also macht euch keine Gedanken. Entweder Allah oder Dunya oder Allah. So ist es im Islam. Dunya oder Akhira. Und wenn du Akhira willst, du musst begreifen und verstehen, dass ein bisschen dein diesseitiges Leben vielleicht verdorben wird. Lieber das diesseitige Leben als das Jenseits. Deswegen sagt er, bevorzuge das, was ewig bleibt, vor dem, was vergänglich ist. Und das diesseitige Leben, es wird vergehen, aber das Jenseits ist ewig. Je mehr du opferst heute, desto größer die Belohnung Yawm al-Qiyamah ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam berichtet, dass er einmal über die Gebete sprach und unter anderem sagte er, wer sie einhält, für den werden sie am Tag der Auferstehung zu einem Licht, einem Beweis und zur Rettung. Und wer sie jedoch nicht einhält, für den werden sie nicht zu einem Licht, einem Beweis oder zur Rettung. Und am Tage der Auferstehung wird er zu den Gruppen von Qarun, Pharaon und Haman und Ubay ibn Khalaf gehören. Qarun und Haman, wer sind? Das sind mächtige Untergebene des Pharaon damals, zur Zeit von Musa a.s. Ubay ibn Khalaf, ein Gegner von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der andere Hadith sagt, Allahs Gesandter hat gesagt, sallallahu alaihi wasallam, ich rede ein bisschen schneller wegen Zeit, sagt, zwischen einem Menschen und dem Unglauben liegt auf dem Weg dorthin das Unterlassen der Gebete. Hadith rawi Imam Ahmad wa Muslim wa Jabir radiyallahu anhu. Allah spricht, den Gläubigen wird es ja wohl ergehen, das sind die vierte Art und die beste bei Allah, den Gläubigen wird es ja wohl ergehen, denjenigen, die in ihrem Gebete demütig sind, Demut ist Pflicht, sagt Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, sagt, und diejenigen, die ihre Gebete einhalten, das sind die Erben, die das Paradies erben werden, ewig werden sie darin bleiben. Das sind die besten Sorte von den Muslimen, die beten. Also wie sagt der Iblis, Aduallah, hat zu ihr gesagt, das Erste, die Größte, die von mir meistgeliebte, ist das Unterlassen, Verlassen der Gebete. Ich habe dich dazu gebracht, sie zu verspäten, dann sie zu vernachlässigen. Dann habe ich so weit gebracht, bis du sie verlassen hast. Bis dein Herz starb. Das ist ein großes Erfolg für mich. Sie, möge Allah dich verfluchen. Und was noch? Er sagt vieles, aber das genügt ja für dich. Sie sagt, ich habe keine andere, obwohl diese alleine reicht. Also das Gebet zu verlassen, das Mädchen erkennt jetzt. Nachdem du das erwähnt hast, diese Sünde genügt. Was noch? Was gibt es noch? Was habe ich denn noch gemacht? Er sagt, langsam, langsam. Er hat ja gesagt, ich habe keine andere Sünden. Sagt, langsam, du wirst sterben. Und in deiner Akte wird stehen, dass du mehr als 100 Mal Unzucht begonnen hast. Zina. A'udhu billah. Sieh, ich hatte mit keinem Mann etwas gehabt. Ja, du hast recht. Aber du bist doch öfter zum Markt rausgegangen, parfümiert. Ja? Viele würden sagen, Parfüm ist haram. Wieso? Warum? Weshalb? Also für die Frauen ist haram, nicht für die Männer. Er sagt, du hast doch damals deine teure Parfüm, mashallah, benutzt. Und du bist rausgegangen, mashallah, im Parfüm. Du prahlst da draußen, damit jeder sagt, mashallah, sie riecht ja gut. Das ist eine hübsche Frau, sie riecht gut. Dann sagt der Iblis, Abdullah, also sie sagt, ja und? Es ist doch nicht schlimm, es ist nur Parfüm. Ja, viele Männer haben an dir diese Duft gerochen. Weißt du denn nicht, dass jede Frau, die parfümiert rausgeht, eher Brecherin ist? Ob sie Unzucht begonnen hat, der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam sagt, jede Frau, die parfümiert rausgeht, zur Moschee. Er sagt dir vom Markt, sie ist zum Markt gegangen, nicht zur Moschee. Wenigstens die anderen denken, ich gehe zur Moschee, aber trotzdem, es gibt kein Erlaubnis für irgendeine Frau, die zur Moschee geht, parfümiert. Das gibt es nicht. Dann sagt Subhanallah, sagt Rasulullah sallam, die Frau, die parfümiert zur Moschee geht, ihr Gebete, Pflichtgebete werden gar nicht mehr angenommen, nicht akzeptiert bei Allah, erst wenn sie komplett waschen macht. Erst wenn sie sich komplett gewaschen hat, Russen macht, erst dann werden ihre Gebete wieder, was passiert? Wieder akzeptiert. Gucken, was für einen Verlust sie machen, nur wegen ein bisschen Duft. Die Frau ist, sie wird belohnt für diese Parfüm, wenn sie das zu Hause macht. Diese Schönheit, diese Parfüm gehört deinem Mann zu Hause und nirgend jemand. Niemand anders. Es gehört zu Hause, dafür wirst du belohnt. Du sollst deinen Mann verführen und nicht die Frauen und die Männer draußen. Dann dadurch, A'udhu Billah, die Blicke der Männer drehen sich um dich herum. Und sie gucken dich an und Rasulullah sagt, Lu'in Allah wie al-Mansur. Beide werden verflucht. Der Grund war, dass er angeguckt wird und der geguckt hat. Beide sind verflucht bei Allah. Also ich denke, eine Muslima, eine Schwester, die Iman hat, die glaubt an Allah, die Angst hat vor Allah, wird auf diese Parfüm verzichten. Man soll sich sauber machen, Alhamdulillah, im Islam. Man soll sich pflegen im Islam. Man soll sich reinhalten. Aber Allah subhanahu und sein Gesandter verbieten diese Parfüm da draußen. Also ich vermeide das. Denn diese Parfüm, die ich liebe, diese Davidoff oder Fahrenheit oder Roma oder keine Ahnung, wie die sie alle heißen heute, ja, und Palermo und Venedig und 1890 und keine Ahnung, wie die alle heißen, ja, diese alle Parfüm, Yawm al-Qiyamah, können wir nicht sehen. Guck mal, was heißt das davon? Du gehst raus, die haben gerochen, Masha'Allah, richtig gut. Und dann? Was bringt dir das? Wenn du in Jahannam liegst, wird er schon sagen, Masha'Allah, diese Frau ist gut, die ist bei mir in Jahannam. Der wird sich freuen, Adullah. Natürlich, es gibt keine Freude in Jahannam, aber der wird sich trotzdem freuen, weil du mit ihm zusammen bist. Also nehmt euch in Acht. Das Mädchen sagt, es ist ja nur Parfüm. Und hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَتَحْسَبُونَ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Allah sagt, und es für eine, also ihr habt es ungefähr gesagt, für eine leichte Sache gehalten. Während es bei Allah eine ungeheuerliche Sache ist. Wir haben gesagt, Ibn al-Qayyim rahimahullah sagt, wie sagt man das, je harmloser die Sünde in deinen Augen ist, desto gewaltiger sie bei Allah ist. Das heißt, jemals diese kleine Sünde, das ist ja nur eine kleine, du machst Sinn, das ist eine kleine Sünde. Du trinkst Alkohol, kleine Sünde. Abdullah ibn Mas'ud sagt, für den Mu'min, die kleinste Sünde für den Mu'min, er hat so eine Vorstellung, ob diese kleine Sünde so groß wie ein Berg, der auf seinem Kopf steht, der jederzeit auf ihm fallen würde. Sag aber für den Heuchler und den Frevler, A'udhu Billah, er macht große Sünden, aber sieht diese Sünden wie eine kleine Fliege auf seiner Nase, die gefallen ist. Er braucht sie so mit der Hand zu schlagen und fertig. Sahaba damals haben kleine Sünden gemacht, sie haben sie gesehen, alles vernichtende Sünden. Sie haben gesehen, diese ganz kleinen Sünden. Sie haben sie gesehen, alles vernichtete Sünden. Das heißt, diese Sünde wird uns ja mal in Jahannam bringen. Und heute, wir machen große Sünden, A'udhu Billah. Und wir denken, Allah hat dich schon verziehen. Und wir haben noch nicht mal Reue gemacht dafür. Wir behaupten mit der Zunge, wir machen Reue. Aber unsere Taten beweisen das Gegenteil. Haben wir genug geweint, ehrlich gesagt, um unsere Vergangenheit? Um unsere Sünden, die wir gemacht haben? Haben wir genug geweint? Haben wir genug Tränen vergossen, dass wir Spuren haben auf unsere Banden wie Sahaba, die eigentlich wenig Sünden hatten, die so viel geweint haben aus Angst vor Allah, dass diese Tränen auf ihren Banden Spuren hinterlassen haben? Ich sage euch, nein, so viel haben wir nicht geweint, weil unsere Herzen sehr hart sind. Und hier erkennt man den Unterschied der Herzen, unsere Herzen und deren Herzen. Er sagt, willst du noch mehr wissen? Willst du noch mehr über deine Sünden hören? Sieh, was noch? Das ist doch genug. Er sagt, nein, es ist nicht genug. Mein Ziel ist nicht nur, dich in Hölle, ins Höllenfeuer zu bringen, sondern mein Ziel, dich in die tiefste Stufe des Höllenfeuers zu bringen. Guck mal, der gibt mich auch Atom. Er will, dass du tief mit ihm landest. Sieh, möge Allah dich verfluchen, was für einen Hass hast du gegen uns? Ja, du trägst den Last von dem und die und die und die und der und der. Hat angefangen, eine ganze Liste zu erwähnen. Sieh, du lügst, ich kenne sie nicht. Wie soll ich den Last von denen tragen? Ich kenne sie noch nicht mal. Ich habe nur nie mit diesen Menschen geredet. Dann sagt er, richtig, du hast recht, aber erinnerst du dich nicht an den Tag? Und den Tag, du bist rausgegangen mit enger Kleidung. Du bist schwankend rausgegangen da draußen. Mit enger Kleidung, halb bekleidet, halb nackt. Du hast dich zur Show gestellt, sagt er. An dem Tag wurdest du im Himmel und auf der Erde verflucht. Du hast viele in Versuchung gebracht. Und all die du in Versuchung gebracht hast, trägst du den Last von denen ja auch. Und manchmal, du kannst so viel Belohnung erlangen durch eine Tat, durch dein Verhalten da draußen. Wenn man dich sieht, MashaAllah, du machst gute Taten, nur wegen Allah mit Aufrichtigkeit. Denn jede Tat, die mit Aufrichtigkeit verrichtet wird, hat ein besonderes Licht, besondere Ausstrahlung, wirkt sofort auf die Herzen. Sag, die dich gesehen haben, die unachtsam sind, MashaAllah, sagen, das ist ein Muslim. Der erinnert uns an Allah, denn die Besten bei Allah, die meisten, die Allah liebt, sind die, wenn man sie sieht, man erinnert sich an Allah subhanahu wa ta'ala. Man gedenkt Allah subhanahu wa ta'ala. Denn nur durch dein Erscheinen, dein Verhalten, die sagen, ich muss zurückkehren zu Allah, ich muss anfangen auch zu beten. Dann durch dein Verhalten hast du so viel Belohnung bekommen von all seinen Gebeten, die er verrichten wird, kriegst du die gleiche Belohnung, nichts wird weniger von dieser Belohnung. Gleich wie er. Aber wenn du beispielsweise als Muslim, du trägst Bart oder die Schwester, die Hijab trägt und Niqab trägt und man sieht sie da draußen, in Café oder in Kneipe, nasallahu alaihi wa sallam, damals gab es viele, die sowas gemacht haben, am Anfang, die haben Kopftuch getragen, danach waren sie im Diskothek. Dann kamen viele zu mir und sagten, ja, was ist mit der, die trägt Kopftuch und ist im Diskothek, dann dürfen die auch zur Diskothek. Das heißt, alle, die die Nacht gemacht haben, trägt sie den Last von denen, ja, umarmen. Und diese Frau, die so rausgeht mit enger Kleidung, weil damit die Männer sagen, MashaAllah, schöne Figur, und dann, ja, was dann? Es kribbelt oder was? Was hast du davon? Ja, was hast du davon? Ja, MashaAllah, du fühlst dich gut. Ja, stolz auf dich. Du gehst wieder nach Hause und trainierst immer weiter, damit du, astaghfirullah, verzeih mir diese Worte, noch mehr Kurven bekommst, damit noch mehr Männer gucken, a'udhu billah, dann bist du befriedigt, dann stirbst du. Was wird das alles helfen? Was hilft das alles? Denk ein bisschen nach. Denn der Mu'min achtet auf die Folgen der Taten. Das ist der ein lebendiges Herz hat. Das ist der aufmerksam ist. Wer guckt, achtet nicht auf diesen kurzen Genuss. Was bringt mir dieser Genuss? Jedes Mal, bevor du eine Sünde machst, guck. Was wird diese Sünde mir bringen? Was wird diese Tat mir bringen? Erfolg oder Misserfolg? Werde ich als Gewinner danach kommen, Yawm al-Qiyamah, oder als Verlierer? Werde ich bestraft oder belohnt? Und dann siehst du, diese Sünde wird mir schaden. Manchmal sagt man, wenn man eine Sünde macht, man genießt diese Sünde in dem Moment, aber wenn man aufhört, oder verursacht das lange Trauer, diese lange Trauer ist Yawm al-Qiyamah. Dann wirst du dir wünschen, Wallahi, zurückzukehren, dein Leben lang dich im Niederwerfen zu befinden. Wenn du siehst diese Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala, denn die Strafe Allah ist sehr, sehr gewaltig. Möge Allah uns davor bewahren, subhanahu wa ta'ala. Wie gesagt, du gehst raus, schwanken, mashaAllah, sagt, du trägst den Last von all diesen Leuten. Sagt, wie viele Menschen, als sie dich gesehen haben, die gerade unterwegs waren, wirklich Reue zu zeigen, hast du gehindert, Reue zu machen. Und das ist wirklich so oft passiert. Er sagt, und wie viele Menschen, die Reue gemacht haben, du hast deren Reue verdorben. Du hast deren Reue verdorben durch dein Erscheinen, a'udhu billah. Du weißt, dass du eine Versuchung bist. Und du provozierst immer noch. Subhanallah. Und wir dürfen auch nicht provozieren lassen. Nicht heißt es, dass wir alles auf denen schuld geben. Das heißt, es ist kein Grund für uns, dass wir sagen, ja, sie war schuld oder so. Nein, wir tragen auch Yawm al-Qiyamah mit dem Problem genauso mit. Aber sie wird vielleicht von mehreren Last tragen. Aber du wirst auch deine eigene Sünde selber verantwortlich sein. Es gibt der Rabi' ibn Khuthayb, rahimahullah, dieser Mann, man hat die Frau von Abdullah ibn Khuthayb gedacht, er wäre blind, weil er immer auf den Boden guckt. Eines Tages hat eine sehr, sehr schöne Frau gesagt zu ihrem Mann, findest du einen Mann, den ich nicht anmachen kann, den ich nicht in Versuchung führen kann? Er sagt, ja, Rabi' ibn Khuthayb. Sagt, wer ist der? Sagt, er ist dieser Junge, der ist bekannt in Mekka. Sagt, er ist es in Moschee, geht zu ihm. Hat sie, guck mal, was für ein Mann der ist. Und subhanallah, die hat sich schön geschmückt, mashaAllah, und schön gemacht und parfümiert und ist rausgegangen. Und als sie kam, sowieso hat sie erstmal nicht mal angeguckt. Schock für die Frau. Dieser Mann ist blind, der sieht nichts. Und dann die Frau versuchte, ich will, dass du mit mir das und das machst, A'udhu Billah, da hast du ihr dann gesagt, dieses schöne Gesicht, dieser schöne Parfüm und alles, sagt, dieser Gesicht wird eines Tages blass werden. Sag, stell dir vor, an dem Tag, wo du Fieber haben wirst, wie du aussehen wirst. Also stell dir vor, wie du aussehen wirst, wenn du am Sterben liegst. Wirst du dich freuen an dem Tag, wenn du am Sterben liegst, dass du die Sünde mit mir gemacht hast? Wirst du dich freuen, wenn du im Grab stehst und Engel, zwei Engel zu dir kommen, Munkar und Nakir, und dich danach fragen und dich bestrafen im Grab, im Dunkelheit des Grabes, wirst du dich freuen? Sag, nein. Sag, wirst du dich freuen, wenn, am Tag an die, wenn du an Tag, am Versammlungstag kommst und die Menschen werden deren Bücher mit der rechten Hand bekommen und du mit der linken, wirst du dich freuen? Sag, wirst du dich freuen, wenn du ins Höllenfeuer fällst und die Menschen werden die Brücke überqueren ins Paradies? Sie sagt, nein. Sag, wirst du dich freuen, wenn du vor Allah stehst und er wird dich danach fragen? Sie sagt, nein. Das Mädchen, die Frau ging weinend nach Hause. Allahu Akbar. Wer schafft dies? Was für eine Stufe haben diese Sahaba und Tabi'in? Wie stark war der Iman dieser Leute? Dass eine so eine schöne Frau weinend nach Hause geht. Heute, A'udhu Billah, was machen wir? Was machen wir? Wir behaupten, wir sind Muslimin. Wir behaupten, wir sind gläubig. Eine kleine Fliege kommt an uns vorbei, fällt uns um. Wir fallen sofort um. Bad ist weg und alles, keine Ahnung, unsere Gebete vernachlässigen wir wegen Frauen und alles, weiß Allah noch was. Besonders in Sommerzeiten. Viele siehst du in Sommerzeit, die Leute ziehen die Jacken aus, er zieht sein Bad aus. Und die Frau, die ziehen die Leute die Jacke aus, weil es warm ist, die zieht ihr Hijab aus. A'udhu Billah. Allah existiert nur im Winter oder was? Hasha Lillah subhanahu wa ta'ala. Denn Allah existiert für immer und ewig. Jalla fi ala ist der ewig Lebende, der beobachtet dich jederzeit. Das ist ein wahrer Mu'min. Sayyidina Ali sagt selber, radiyallahu anhu, die Anbetung, der wahre Diener Allah erkennst du in Schwierigkeiten, in Prüfungen, in Versuchen, da erkennst du ihn. Wir machen alle Fehler, das stimmt, aber wir müssen auf unsere Zähne beißen, richtig. Und starke Männer werden, starke Frauen werden im Islam. Wir lassen uns nicht, jeder Wind, der weht, fallen wir sofort. Wir müssen lernen, durch diese Versuchen zu gehen, stark zu sein, inshallah. Wir müssen unser Iman tanken, unsere Herzen stärken durch unsere solche Ermahnungskreise. Und achtet darauf, egal ob das Schwestern oder Brüder, wenn ihr euch trifft, auch nicht hier, man muss nicht unbedingt hier sein, wenn die Schwester sich alleine treffen oder die Brüder, verschwendet nicht einfach so die Zeit zum Reden und Kuchen essen und weiß Allah backen und reden über Klamotten und Kleidung. Das ist Wallahi Verlust. Denn Iblis, seine Sorge, sein Ziel, solche Kreise kaputt zu machen. Wallahi, Abdullah al-Mas'ud radiallahu anh, sagt, einmal sah ich wie ein Satan. Er kam zu einer Gruppe von Muslimen, die saßen und gedenken Allah. Sie haben einen Ermahnungskreis gehabt. Sagt, er hat versucht, mit allen Mitteln sie zu hindern. Er kam nicht durch. Was hat er dann gemacht? Daneben war ein anderer Kreis von Menschen, die über unwichtigen Sachen gesprochen haben. Über Dunya halt. Was macht er? Er geht zu diesem Kreis, Dunya-Kreis. Er wirbelt das Ganze da, macht Schlägerei unter denen, so dass die Muslimen, die im Ermahnungskreis waren, sind aufgestanden, haben die Sitzung gelöst und gingen zu den anderen, kümmert sich um diese Leute, haben versucht, die ganze Zeit das alles zu beruhigen. Und so hat er die Sitzung kaputt gemacht. Er ist gefährlich. Warum erwähne ich diese Sache? Wir werden, inshallah, ich habe die Zeit leider reicht nicht. Ich wollte gerne reden über Iblis und seinen Text ein bisschen, über die Verse im Koran. Die habe ich hier leider, die Zeit glaube ich nicht, dass es reicht. Wie Adu Allah Iblis, wie Allah im Koran uns warnt vor diesem Scheitan. Uns warnt vor Iblis. Denn wir sind seine Feinde. Und er ist unser Feind. Und jeder muss seine Feinde kennen. Du musst deinen Feind kennen. Ja, besonders dieser Adu Allah, dieser Feind. Denn seine Sorge, dich in Jahannam zu bringen. Ja, sein Ziel, seine Sorge, seine Bemühungen, geht es nur darum, dich als Verlierer vom diesseitigen Leben rauszubringen. Rauszunehmen. Als Ungläubiger oder als Ungehorsamer, A'udhu Billah. Damit es ihm gut geht, damit er nicht allein in Jahannam ist. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Wo war ich denn geblieben? Sie sagt zu ihm, das ist doch genug. Das hat er dann, das haben wir noch gesagt. Also der Prophet Muhammad s.a.w. hat gesagt im Hadith, sagt, ebenso wird derjenige, der die Leute zu bösen Taten aufruft, wird die gleiche Bestrafung erhalten wie diejenigen, die ihm gefolgt sind. Das heißt, du kannst nicht vorstellen, wie hart, der sagt jetzt Iblis, sagst du das Mädchen hier, du kannst dir nicht vorstellen, wie hart die Strafe Allah sein wird. Sag, du bist das Feuer, das ich gezündet habe mit eigener Hand. Und du bist mein Pfeil, womit ich getroffen habe. Das heißt, er nutzt die armen Frauen aus, Adu Allah. Sie sagt, ich sage jetzt das Glaubensbekenntnis, vielleicht rettet mich das. Sie denkt, das wäre so einfach. Dein ganzes Leben lang vernachlässigst du die Befehle Allah, die Pflichten hast du vernachlässigt, die Befehle Allah, die Grenzen Allah hast du überschritten und du glaubst jetzt einfach so, was du Shahada sagen kann? Was ist in deinem Herz drin? Was war in deinem Herz drin? Denn Allah subhanahu wa ta'ala manchmal bestraft dich für eine Sünde, ja, die du vielleicht vor 20 Jahren gemacht hast. Allah
Viele Sünden haben wir gemacht. Viele Sünden haben wir vergessen. Wir haben viele Sünden vergessen. Aber ich sage euch bei Allah subhanahu wa ta'ala, nehmt euch in Acht, dass Allah beim Sterben, die am Sterben liegen, nicht sich rächt, subhanahu wa ta'ala. Nehmt euch in Acht, dass Allah sich nicht rächt beim Sterben, wenn wir am Sterben liegen. Denn wir haben gesagt, die Sünden haben viele Schuhen, hat Ibn al-Qayyim erwähnt. Wir haben viele davon erwähnt, im Sonntagssitzung. Und diese Spuren, eins davon, das kann sein, dass Allah sich, wenn du am Sterben liegst, dass er sich rächt für diese Sünde, die du damals gemacht hast. Deswegen zeige Reue, bevor dieser Moment auf dich zukommt. Kehre zurück, weine um diesen Sünden. Jedes Mal, wenn du eine Sünde machst, direkt danach zeigst du Reue. Direkt danach kehrst du reumütig zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Sofort. Lass keine Stunde Zeit, wo du sagst später und später. Denn das ist vom Shaitan. Shaitan, seine Waffe sagt, dieses Verzögern von guten Taten. Er verzögert die gute Tat, er verzögert, versucht, die, dass du die Reue verzögerst. Ich werde morgen Reue zeigen, ich werde am nächsten Tag beten, ich werde am nächsten Jahr beten. Das ist vom Shaitan, denn der edle Mann oder die edle Frau, die aufmerksame Muslimin, sind die, die sich eilen zu den guten Taten. Ja. Die Ausrüstung des edlen Mannes oder der Frau ist Eile und Tat, sagt Hasan al-Basri, rahimahullah. Denn wie gesagt, also Allah sagt im Koran subhanahu wa ta'ala, hatta idha ja'a ahadahum al-mautu qala rabbi irji'un. Also wenn dann der Tod zu einem von ihnen kommt, sagen, mein Herr, bring mich zurück, auf dass ich rechtschaffene Werke handle in dem, was ich hinterlassen habe. Jetzt ist es Zeit, das Bedauern. Der Shaitan sagt zu ihr, denkst du, dass du so einfach das Glaubensbekenntnis erwähnen wirst, wärst du fromm gewesen, wärst du erstens Gläubige gewesen, der Beweis, dass du gläubig bist, dass du das Gebet verrichtest. Das Gebet pünktlich verrichtest. Im Moschee, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn ihr seht, der Mann immer wieder zur Moschee gehen, sagt, er bezeugt für ihn, dass er gläubig ist. Das ist ein Beweis für dich. Tu das, und dann bist du ein Gläubiger, inshallah. Er sagt, dann wärst du gläubig gewesen, hätte Allah dir geholfen in diesem Moment. Dann hättest du das Glaubensbekenntnis sagen können. Wir haben gesagt, das Herz ist wie ein Schwamm. Tust du es im Wasser rein, presst du das mit der Hand, kommt nur Wasser raus, kommt nicht Milch raus. Tust du Milch rein, pressen, kommt nicht Wasser raus, sondern Milch. Genauso das, was in dein Herz tief sitzt. Dein Herz wird zerquetscht am Ende, wenn du im Sterben liegst, und dann kommt das letzte Wort, das, was tief gesessen hat, in dein Herz raus. Wenn du Geld geliebt hast, rufst du nach deinem Geld, wenn du am Sterben liegst. Wir haben gesagt, dass jemand in Saudi-Arabien fährt Auto und macht Unfall und hat seinen Koffer voller Geld dabei gehabt, als er gegen das andere Auto gestoßen ist. Das ganze Koffer fliegt mit seinem ganzen Geld und er ruft nach seinem Geld und starb. Er hat noch nicht mal die Gedanke gehabt, La ilaha illallah zu sagen. Das ist ein grausamer Moment. Dein Verstand funktioniert nicht mehr richtig. Dein Verstand funktioniert nicht mehr richtig. Deine Zunge wird erschwert. Und das, was du in deinem Leben vorher gemacht hast, womit du beschäftigt warst, das überwältigt dich, wenn du am Sterben bist. Aber Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, frohe Botschaft für die Gläubigen. Allah festigt diejenigen, die glauben, durch das beständige Wort im diesseitigen Leben und im Jenseits. Das heißt, wenn du ein Gläubiger bist, Allah festigt dich, subhanahu wa ta'ala. Womit das beständige Wort, Abdullah ibn Abbas sagt, das beständige Wort hier ist, La ilaha illallah. La ilaha illallah, subhanahu wa ta'ala. Das ist das beständige Wort. Dann sagt Iblis, sowas habe ich von vielen gehört. Hättest du dafür was getan, dann wäre es leicht für dich gewesen, das zu sagen. Aber jetzt ist es schwer für deine Zunge als Berge, sagt er. Wir haben gesagt, dass der Mensch, wenn er stirbt, er hat das Gefühl, dass alle Berge des diesseitigen Lebens auf seiner Brust liegen. Und besonders Imam Ahmad, der Bruder, Imam Ahmad, rahimahullah. Natürlich, jeder Shaitan sagt zuerst, ich werde es nicht zulassen, dass du sagst, La ilaha illallah. Natürlich, du versuchst es, aber er sagt nein. Denkst du, so einfach geht das? Denn es gibt beim Sterben, nennt man die Versuchung des Todes. Und das ist Iblis, der Shaitan, der Teufel, der wird kommen und steht an deinem Kopf. Ich erzähle einfach die Geschichte von Imam Ahmad, rahimahullah, als sein Sohn Abdullah erzählt, sagt, als mein Vater am Sterben lag und ringte mit dem Tod, mal wachte auf, mal wird er ohnmächtig. Sagt, wenn er aufgewacht ist, er sagt nein, später, und zeigt mit seiner Hand nein, später. Dann zum Handel ist er aufgewacht und habe ich ihn gefragt, mein Vater, was ist denn los? Ich sagte dir, sag, La ilaha illallah. Und du sagst, nein, später. Sag, mein Sohn, ich habe nicht mit dir geredet. Denn ich habe mit Shaitan geredet, der stand an meinem Kopf. Und die ganze Zeit sagt er zu mir, oh du Imam Ahmad, du bist mir in deiner Lebenszeit entgangen. Und wenn du mir jetzt noch entgehst, dann werde ich dich nie wieder erreichen. ich werde dich nie wieder kriegen, dann sterb Jude und Christ. Dann sagte mein Sohn, ich habe zu ihm gesagt, nein, später, damit ich La ilaha illallah sagen kann. Und dieser Imam Ahmad ist der Führer von Ahl Sunnah und Jama'ah. Dieser Mann hat gelitten für diese Umma, hat viel getan für diese Umma. Hat es Allah viele Bücher geschrieben, hat viel sein Wissen verbreitet, er wurde geprüft, hart geprüft. Ja? Und ist ein Mann, wenn er bei Allah schwört auf irgendetwas, das geschieht. Und trotzdem kam der Shaitan zu ihm und versuchte ihn, a'udhu billah, von der Wahrheit abzuwenden. Sind wir so stark wie Imam Ahmad? Darüber müsst ihr denken, liebe Hut. Allah macht keine Ausnahme, Allah ist gerecht. Der sich anstrengt für etwas, der sich anstrengt und bemüht, um als Muslim zu sterben, der wird seinen Lohn bekommen, wenn er am Sterben liegt, indem Allah ihn befestigt, subhanahu wa ta'ala, mit dem beständigen Wort. La ilaha illallah. Sagt, ich werde es nicht zulassen, dass du das sagst. Nachdem ich dich gehindert habe, wird Zeit, dass wir uns trennen. Ich war überall mit dir mitgewesen, aber ins Grab, ich werde dich nicht begleiten. In diesem Druck des Grabes werde ich dich nicht begleiten. In seinen Finsternissen, in seiner Dunkelheit, in dieser Zuhause werde ich dich nicht begleiten. Viele haben heute leider diesen Grab vergessen. Wir haben einen Friedhof hier, das ist nicht weit von uns, aber wer denkt mal, dass er dahin geht? Wer denkt, dass er einfach zu den Muslimen hingeht und Alhamdulillah ein bisschen nachzudenken über diese toten Menschen? Nachzudenken über das Ende von jedem von uns. Dass ein bisschen mal ausschaltet von dieser Dunja und ihre ganzen Trümmern und Probleme und Stress. Wenn ich an diese Stadt jetzt gerade denke, kriege ich Kopfschmerzen. Wenn ich sehe die Menschen, wie die A'udhu Billah, wie Hunde hinter einer Leiche rennen, dann diesseitige Leben ist schlimmer als eine Leiche, A'udhu Billah. Der Beweis dafür, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er eine tote Ziege fand, eine Leiche von einem Ziege fand, sogar hat ein Ohr weniger, glaube ich, gehabt. Dann sagt, wer kauft das von mir? Sagen die Sahaba, Rasulallah, nicht mal umsonst wollen wir das. Sagt bei Allah, das diesseitige Leben ist wertloser bei Allah als diese Leiche. Wertloser bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und die rennen hinterher wie Hunde, a'udhu billah. Und sie bekommen nur das, was Allah bittet. Und wie viele von denen gehen traurig nach Hause, weil sie nicht das bekommen, was sie wollten. Weil sie haben vergessen, es gibt jemanden, der die Macht hat. Es gibt jemanden, der über sie den Willen hat, und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt Dinge manchmal, die du willst, aber du kriegst sie nicht. Es gibt Dinge, die du nicht willst, kriegst du sie trotzdem. Was ist das für ein Beweis, dass jemand da oben, der besitzt den Willen, und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Wir müssen lernen, damit zufrieden zu sein. Und wenn wir was haben, wir bitten ihn. Wenn wir was haben wollen, ja Allah, rufen, ja Rabb, weinen, ehrlich sein, aufrichtig sein beim Bittgebet. Wallahi, Allah wird geben. Und das Problem liegt bei uns leider. La ilaha illallah. Sagt, wie gesagt, dieser Friedhof, a'udhu billah, ist direkt hier um die Ecke, ist nicht weit, mit 625, glaube ich. Das war direkt bis zum Nordfriedhof. Da ganz hinten gibt es einen Friedhof für die Muslimen. Packt einfach ein paar Brüder zusammen und geht. Die Frauen dürfen nicht dahin. Wie wird dein Ende sein? Denn das ganze Leben geht es darum, um diesen Moment, um diesen Grab. Wirst du zu denen gehören, die ins Paradies gehen werden? Oder wirst du zu denen gehören, a'udhu billah, die in deren Grab bestraft werden? Deren Grab wird eine Grube des Höllenfeuers sein, a'udhu billah. Deswegen geht dahin, das erweicht das Herz, diese Gräber besuchen, insha'Allah, Rabbil Alamin. Und betet für die Muslime, die da sind, insha'Allah, Rabbil Alamin. Macht Bittgebet. Denn das Grab ruft jeden Tag, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, jeden Tag ruft das Grab mit einer deutlichen, scharfen Stimme. O Sohn Adam, wie kannst du mich vergessen? Ich bin das Heim der Einsamkeit. Ich bin das Heim der Fremde, das Heim der Würmer, das Heim der Enge, der Bedrängnisse. Das Mädchen sagt, du hast mein diesseits und mein jenseitiges Leben verdorben, o du Feind Allah. Und dann plötzlich, das Mädchen sagt, sie kommen. Er sagt, wer kommt? Sie sagt, meine Familie. Meine Familie werden kommen, um mir zu helfen. Er sagt zu ihr, heute ist ein Tag, an der die Familie dir nicht nutzen kann. Aber guck hin, die kommen wirklich.
Kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadruna al-akhira wujuhun yawma idin nadhira ila rabbina nadhira wa wujuhun yawma idin basira على بنا فاقرة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربنا ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من فراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن